Liebe Geschwister, ich begrüße Sie alle herzlich. Wir lesen 1. Korinther Kapitel 3, Verse 1 bis 8. 1. Korinther 3, 1 bis 8. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn er konntet sie nicht vertragen, ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist Paulus und wer ist Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie es der Herr jedem gegeben hat? Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt, und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Meine Predigt heißt Kleinkinder im Glauben. Auf Russisch heißt das Mladenzi v Vere. Das Kleinkindalter im Glauben ist ein sehr ernstes und tiefgehendes Thema in der Bibel. Der Heilige Geist hat diesem Thema in der Schrift sehr viel Raum gewidmet. Gehen wir der Reihe nach vor. Also wenn der Heilige Geist einen Menschen wiedergeboren und ihm eine neue Natur gegeben hat, also die Natur Jesu Christi, dann ist dieser Mensch gerettet. Er wurde aus der Fluch der Sünde rausgerissen und hat das ewige Leben empfangen. Es scheint ganz einfach sein, ja, ganz einfach und klar. Wiedergeboren, gerettet, der Fluch der Sünde, die Sünde kann nicht über dich mehr herrschen. Warum aber gibt es in der Bibel so viele Erklärungen, welche zum geistlichen Wachstum führen? Also warum spricht der Herr so viel über geistlichen Wachstum? Zum Kleinkindalter im Glauben und ähnlichen Themen. Weil im geistlichen Bereich ist es genauso wie im physischen Bereich, wie in unserem materiellen Bereich. So hat es der Herr, unser Gott, bestimmt. Niemand wird sofort als reifer oder erwachsener Mensch geboren, ob jetzt physisch oder geistlich. Zumindest aber im geistlichen Bereich ist es so, zumindest nicht in der Generation des Neuen Testaments, zu der auch wir gehören. Wenn wir wiedergeboren sind, sind wir kleine Kinder. Es war mal Ausnahme, dass im Alten Testament, wenn Gott zu dir spricht und dich gleich beruft, dann bist du kein Kleinkind mehr, sofort bist du reif und erwachsen. Die Propheten aus Altem Testament auf jeden Fall. Wenn man dieses Thema in der Bibel sorgfältig studiert, dann kann man oder untersucht, dann kann man mehrere geistliche Altersstufen erkennen. Zum Beispiel, es gibt sozusagen drei Hauptstufen, ja, also die Neugeborene, Kleinkinder, dann gibt es die Reife und die Älteste. Schaut man noch genauer hin, dann lassen sich noch weitere Stufen unterscheiden, zum Beispiel Neugeborene, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Väter und Älteste. Ich werde natürlich nicht auf jede Altersstufe im Detail eingehen, sondern werde mich besonders auf das Kleinkindalter im Glauben konzentrieren. Denn gerade über diese Phase spricht Herr sehr viel. Ein bibeltreuer Ausleger und Prediger sagte einmal, dass das Kleinkindalter im Glauben darf nicht länger als 7 Jahre andauern oder sollte nicht länger als 7 Jahre andauern. Wie der Mann auf diese Zahl gekommen ist, weiß ich nicht. Warum hat er unbedingt diese 7 Jahre genommen? Aber grundsätzlich stimme ich ihm zu. Meine eigene Überzeugung oder mein Verständnis dieser Sache, dieser ganzen Altersstufen, geistlichen Altersstufen, liegt circa in ähnlichem Bereich. Irgendwo zwischen 5 und 10 Jahren, so sehe ich das auch so. In dieser Zeit sollte ein Mensch geistlich wachsen und in die nächste geistliche Stufe übergehen, sozusagen in die nächste geistliche Klasse weitergehen. In diesem Zeitraum sollte ein gläubiger Mensch bemüht sein, geistlich zu wachsen. Er sollte lernen, einige grundlegende biblische Wahrheiten zu unterscheiden. Und eine der wichtigsten, es ist die Fähigkeit, die Impulse und Begierden des eigenen Fleisches, also des eigenen Ichs, von den Impulsen und der Führung des Heiligen Geistes zu unterscheiden. Also kurz gesagt, in dieser Zeit sollte man lernen zwischen ich will, ich denke so oder ich meine so und Gottes Wort, geführt und Heiliger Geist. Das sollte man lernen zu unterscheiden. Dieses Unterscheidungsvermögen sollte nicht nur in Worten bestehen, also nicht nur ein theoretisches Verständnis sein, das jemand in einem Gespräch oder von der Kanzel vermittelt, was natürlich aber auch sehr wichtig ist, denn es bildet die erste Stufe. Also dieses theoretische Unterscheiden ist natürlich die erste Stufe. Ohne Theorie gibt es auch keine Praxis. Doch was noch viel wichtiger ist, dass diese Fähigkeit in den sichtbaren Taten eines Menschen zeigt. Für sein Umfeld, ob jetzt gläubig oder ungläubig, aber besonders natürlich für die gläubigen Mitmenschen. Die Menschen um ihn herum sollen Zeugen der sichtbaren Wirkung von Gottes Wort in seinem Leben sein. Also wer Gottes Wort liest, studiert, also und diesen Menschen beobachtet, der meint, er kann diese Unterschiede sehen oder verstehen, der sollte erkennen können, dass er nicht nur davon spricht, sondern er auch lebt danach. Vers 3. Denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Zu den Begierden unseres Fleisches gehören nicht nur eindeutig sündhafte Taten, solche wie Ehebruch, Diebstahl oder andere offensichtliche Sünden, die man sofort erkennt. Hier können auf den ersten Blick völlig harmlose Dinge eine große Rolle spielen. Deren Uneinigkeit zwischen zwei Menschen, zum Beispiel wenn zwei Menschen sich da uneinig sind, zu Neid, Streit, Schande und Verletzungen führen kann. Neben den offensichtlichen sündhaften Begierden gehören zu den fleischlichen Erscheinungen auch meine eigene Meinung, meine eigene Ansicht, irgendwelche bestimmte Regeln, Gewohnheiten, Traditionen oder irgendwelche Normen, die an sich nicht sündhaft sind, deren Durchsetzung jedoch sehr oft zu Sünde führen kann und sehr oft auch führt zu Sünde, wenn zwei Menschen irgendwo uneinig sind. Zum Beispiel eine ganz einfache alltägliche Situation, eine Alltagssituation. Sagen wir mal so, ein modernes, gläubiges Ehepaar muss ein Auto kaufen, ja, und sie suchen sich ein Auto aus. Der Mann schaut zum Beispiel auf bestimmte Kriterien. Ja, der schaut auf Kilometerstand, der schaut auf Zustand, Preis, während die Frau auf andere Kriterien achtet, zum Beispiel Schönheit, Eleganz, Status, noch irgendwas, die Farbe. Nur damit es klar ist, diese Kriterien sind nicht immer so verteilt, wie ich jetzt gesagt habe, dass der Mann auf eine schaut und die Frau auf andere. Es kann auch umgekehrt sein. Bloß halt, ich möchte sagen, dass es unterschiedliche Ansichten gibt. Wenn beide, also Mann und Frau, die ein Auto aussuchen, wenn beide jedoch noch geistliche Kleinkinder im Glauben sind, dann sind Missverständnisse und Streit fast garantiert. Man könnte sagen, ja, 99,9%. Dasselbe lässt sich auch auf die anderen Sachen rübergehen, zum Beispiel Urlaubsplanung. Wenn es Meinungsverschiedenheiten darüber gibt, wann, wohin, wie und ob überhaupt gereist werden soll, bevor eine Entscheidung getroffen wird, gibt es bei Kleinkindern im Glauben immer Diskussionen, immer Missverständnisse und Streit. Und wenn das schon bei alltäglichen Situationen solche Meinungsverschiedenheiten gibt, dann wird es in biblischen Themen, bei denen es auch unterschiedliche Ansichten gibt, nicht besser, sogar vielleicht noch schlechter. Oder schlimmer. Der Apostel Paulus sagt in diesem Kapitel zu Korinther, wenn man in einfachen Worten das umfassen möchte, dass sie anstatt zu wachsen und sich mit fester Nahrung zu ernähren, ihrer eigenen Fleischesnatur folgen, die Streit, Neid und Meinungsverschiedenheiten hervorbringt, also Sünde. Das ist das Kleinkindalter im Glauben. Stellen Sie sich ein Baby vor, der nicht mehr wächst. ja, also hat aufgehört zu wachsen und entwickelt sich auch nicht weiter. Nehmen wir an, es bleibt für immer ein einjähriges Kind, ja, hört nicht mehr, also wächst nicht mehr weiter. Welche Art von Leben würde es erwarten? Welche Art von Leben würde sein Umfeld, also seine Eltern, erwarten? Es wäre ein Leben voller Stürze, Verletzungen, Schreien, Krankheiten, Tränen, Nerven, Angst und so weiter. Ich denke, kein Elternteil würde sich so ein Leben für sich oder für sein Kind wünschen. Also diejenigen, die Eltern sind, das kann man kaum vorstellen, wenn ein Kind ein Jahr alt auf ewig bleibt. Das ist kein normales Prozess. Das ist nicht natürlich. Es widerspricht den Gesetzen der Natur, die der Herr geschaffen hat. Also wir alle sollen wachsen. Und so wie das physische Kleinkindalter seine von Gott bestimmte Zeit hat, hat auch das geistliche Kleinkindalter auch seine Zeit. Die, je länger sie sich hinzieht, also diese Zeit, das Kleinkindalter im Glauben, je länger die sich hinzieht, desto schwieriger für den Menschen wird. Neben dem Brief an die Korinther gibt es auch viele andere Stellen in der Bibel, die darüber sprechen, die über das geistliche Wachstum, die auf das geistliche Wachstum hinweisen und es erklären. Zum Beispiel Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 11 bis 14. Epheser 4, 11 bis 14. Und er, also Gott, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung des Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Also der Herr, unser Gott, erwartet von uns, dass wir zur vollen Reife des Alters Christi gelangen. Das heißt, dass wir wirklich reife und erwachsene Menschen werden sollen, welche die gleichen Eigenschaften verkörpern wie sein Sohn Jesus Christus. Und sein Sohn Jesus Christus, er hat es hier auf der Erde verkörpert, als er in Menschengestalt war, und er verkörpert es immer noch, als er jetzt im neuen Menschengestalt bei dem Vater sitzt. Aber ein geistliches Kleinkind ist dazu einfach nicht in der Lage, das zu sein, was da gesagt wurde. Ein Kleinkind sieht in der Regel nur sich selbst, fühlt nur sich selbst und ist nicht in der Lage, geistlich zu reagieren. Ein geistliches Kleinkind ist nicht in Gottes Wort verwurzelt, wie es im Vers 14 steht. So ein Mensch schwankt im Leben. Das heißt, er ist nicht beständig. Ihm fehlt einfach die geistliche Disziplin. Diese geistlichen Muskeln sozusagen fehlen ihm. Meistens reagiert er emotional nach dem Prinzip, ich denke so, ich halte es für so richtig oder ich will das so, ich meine es so. Er ist nicht in der Lage, seine Gedanken, Worte und Taten im Voraus, bevor er die ausübt, durch Gottes Wort zu filtern. Jeder Wind menschliche Lehren wird ihn mitreißen, fast jeder Wind. Ein Kleinkind im Glauben ist schutzlos und offen für alles, sowohl für das Richtige, aber auch für das Falsche. Er ist nicht in der Lage, Gottes Wort anzuwenden, wenn es darum geht, um die listige Kunst der Verführung zu erkennen und dann richtig zu reagieren, mit der der Teufel uns sehr oft und auch unser Fleisch gegen uns vorgehen. Wie kleine Kinder nicht verstehen, was gut und was schlecht ist und tun, was ihnen gerade in den Sinn kommt, so handeln auch geistliche Kleinkinder. Sie handeln einfach fleischlich. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 6. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Wachsam sein und nüchtern bleiben, das ist eine der schwierigsten und am schwersten umsetzbaren Aufgaben für ein geistliches Kleinkind. Wachsamkeit und Nüchternheit sollte das Ziel jedes gläubigen Menschen sein, aber besonders sollte es aber das Ziel eines Kleinkindes im Glauben sein, weil sie gerade dazu zu schwach sind, um gegen die Welt, gegen das Fleisch zu kämpfen. Jemand sagte einmal, ein Glaubensbruder sagte einmal, du hörst einen bestimmten Prediger, der zu einem bestimmten Thema predigt. Und er predigt alles richtig, gemäß der Schrift. Dann hörst du einen anderen Prediger, der genau das Gegenteil predigt, was der. Aber auch er predigt alles richtig, gemäß der Schrift. Und nun, wem soll man jetzt zuhören? Wem soll man jetzt glauben? Also du hörst zwei Prediger, die das Gegenteil predigen, aber beide haben in deinen Augen recht oder in deinem Verständnis. Geschwister, wenn das der Fall ist, dann ist es ein Zeichen geistliches Kleinkindes. Wenn jemand sich in dieser Situation erkennt, ja, dann ist es ein Kleinkind. Wenn du geistliche Nahrung und ohne Unterscheidung isst, wenn du nimmst einfach alles hin, aus jeden Quellen. Ja. Es gibt jedoch zwei Kategorien des Kleinkindalters. Die erste Kategorie ist das natürliche Kleinkindalter. Das ist der Zustand eines wiedergeborenen Menschen, der nach Umkehr, ja, nach seiner Wiedergeburt im natürlichen Kleinkindalter befindet, im geistlichen Kleinkindalter befindet. Das ist vollkommen normal. Da gibt es nichts Falsches, nichts Verkehrtes. Ja. Es ist nichts Unnatürliches. Es sollte so sein. Keiner kommt auf diese Welt als Erwachsener. Wenn man es vergleicht, es ist wie bei einem Kind, das in einem bestimmten Alter zur Schule geht, ja? Zum Beispiel in die erste Klasse. Wir haben ein bestimmtes Alter, ja, zwischen 6 und 8, da gehen wir in die erste Klasse. Danach wächst der Kind, wird älter, lehrt und geht von einer Klasse zur nächsten. Dafür braucht es viel Zeit, ja? Es vergehen Jahre. Es ist ein natürlicher, von Gott gegebener Prozess. Der Mensch geht zur Schule, ja, zur ersten Klasse, zweite, dann die neunte, zehnte. Danach folgt die Berufsausbildung, dann die Arbeit. Manche gehen aber weiter zur Schule, auf Gymnasium, Uni oder Akademie. Und ähnlich funktioniert auch das geistliche Wachstum. Doch im physischen Bereich ist dieser Prozess einfach viel einfacher, ja, viel verständlicher und offensichtlicher als im geistlichen. Man kann es einfach leichter verstehen. Und jetzt gibt es aber die zweite Kategorie der Kleinkinder im Glauben, die ich als nicht natürliches Kleinkindalter bezeichne. Darüber spricht der Herr im Brief an Hebräer, Kapitel 5, Verse 12 bis 14. Hebräerbrief 5, 12 bis 14. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Und das sind die Christen, die aus bestimmten Gründen, man könnte sagen, ja in Anführungszeichen absichtlich, in der ersten, zweiten oder dritten Klasse sitzen geblieben sind und ihren geistlichen Wachstum in einem früheren Stadium gestoppt haben. Und laut der Zeit, von der der Autor des Hebräerbriefs spricht, sollten sie bereits schon Lehrer sein. Aber sie brauchen wieder Milch, ja, und keine feste Speisung. Aus diesem Text sehen wir, dass diese Menschen schon lange genug im Glauben sind, um eigentlich von Milch auf festere Nahrung übergehen sollten. Aber aus irgendwelchen Gründen passiert das nicht. Und der Begriff Lehrer sein bezieht sich nicht auf das Predigen von der Kanzel, was Pastoren und Prediger tun. In diesem Text bedeutet Lehrer sein Folgendes. Jeder gläubige Mensch, und ich persönlich sage, jeder gläubige Mann, besonders der Mann, der schon mehrere Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte schon ein Vater ist, ein Ehemann ist, ist automatisch ein Lehrer. Aber ob man das will oder nicht, ob man das versteht oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Man ist einfach ein Lehrer, wenn man Familie hat, wenn man Ehefrau hat. Diese Rolle wird durch folgenden Faktor bestimmt. Welcher Lehrer bist du? Was du deinem Umfeld beibringst und wie du es tust? Und es ist nicht nur der Mann, auch eine gläubige Frau hat Einfluss auf ihren Umfeld. Und wenn man aus irgendwelchen Gründen jahrzehntelang im Kleinkindalter des Glaubens festhängt, was wird man dann seinen Mitmenschen beibringen? Was wird er seinem Umfeld, seiner Ehefrau, seinen Kindern, aber auch seinen Arbeitskollegen und Bekannten vermitteln oder beibringen? Die erwachsenen Kinder und nicht nur die Kinder, sondern alle, auch dein ganzes Umfeld, deine Kollegen, sie werden bei dir die Führung, sie werden dein sozusagen in Anführungszeichen fleischliches Christentum erkennen. Sie werden bei dir die Führung des Fleisches erkennen. Und für sie wird es unbewusst ein Stolperstein sein. Sie werden sehen, dass der Glaube in Worten existiert. Also sie werden sehen, dass deine Worte richtig sind. Sie werden denken, dass auch das der wahre Glaube ist. Für sie wird der gläubige Mensch derjenige sein, der einfach sagt, dass er gläubig ist und sich als gläubig hält oder betrachtet. Ein Mensch, der lange Zeit im Kleinkindalter des Glaubens festhängt, wird seinem Umfeld nicht anhand seines eigenen Beispiels zeigen können, was ein täglicher und stetiger Kampf gegen seinen Fleisch, mit dem eigenen Fleisch, mit dem eigenen Ich will bedeutet. Mit dem Ich will, mit dem Ich denke, so. Warum wird er das nicht tun können? Weil er selbst es nicht versteht und nicht erkennt. Er versteht nicht, was es bedeutet, durch den Geist oder mit deinem Geist die Taten des Leibes töten, was in Römer 8,13 steht. Ein Kleinkind im Glauben sieht und erkennt hauptsächlich nur die offensichtlichen oder auffälligen Sünden, ja, solche wie Diebstahl, Ehebruch oder schmutzige Sprache oder Trunkenheit, also meistens, ja. Und diese wird auch in den meisten Fällen sofort ablegen. Doch die verborgenen, unsichtbaren Sünden, die tief in dem Herzen lauern, solche wie Stolz, Neid, Sturheit, Habsucht, Murren, Niedergeschlagenheit, solche bleiben meistens unsichtbar oder unentdeckt. Ein Kleinkind im Glauben ist nicht nur unfähig, diese zu besiegen, sondern es ist ihm auch unmöglich, sie in sich selbst zu erkennen. Weil um mit diesen Sünden zu kämpfen, muss man sie zunächst in sich selbst erkennen. Und dafür reicht die Milch nicht aus, also diese geistliche Milch. Dafür ist die feste geistliche Nahrung erforderlich. Feste geistliche Nahrung verlangt aber von Menschen viel mehr Kraft als Milch. Viel mehr Anstrengung und viel mehr Zeit als die Ernährung mit geistlicher Milch. Und das ist einer der Gründe, warum einige Christen über viele Jahre in diesem Kleinkindalter bleiben. Es ist einfach leichter, so zu leben. Es ist bequemer. Ja. Man muss sich nicht anstrengen. Das Fleisch wird dir dafür immer Danke sagen. Das ist sozusagen ein komfortables, oder man könnte euch sogar sagen, ein faules Christentum. Es ist ein großes geistliches Problem unserer Zeit. Es ist, wenn man sich nicht um vitaminreiche geistliche Nahrung kümmert. Es ist, wenn ein geistliches Wachstum an erster Stelle nur in Worten existiert. Aber in der Praxis steht es meistens an zweiter, dritter oder vierter Stelle. Hinter materiellen und weltlichen Gütern. Solche Menschen haben einfach keine Zeit, ja, sich feste geistliche Nahrung zuzubereiten, ja. Denn sie haben wichtigere und interessantere Dinge zu erledigen. Und wie gesagt, es muss keine sündhaften Sachen geben. Einfach, es macht mehr Spaß. Ja. Stellen Sie sich ein Kleinkind vor, das sein ganzes Leben lang nur mit Milch ernährt wird. Sagen wir so, theoretisch einfach, stellen Sie sich das vor. Wie wird es sich entwickeln? Wenn es überhaupt bis zum 10. Lebensjahr kommt, was ich daran aber zweifle, wird es sowohl körperlich als auch geistig behindert sein. Also wenn ein Kind sich nur mit Milch ernährt, dann wird er behindert sein. Milch ist nur für die ersten Lebensjahre gedacht. Danach benötigt das Kind Nährstoffe, die nur in einem abwechslungsreichen und reichhaltigen festen Essen enthalten sind. Und leider gibt es sehr viele Christen, welche absichtlich über Jahre hinweg sich nur mit geistlicher Milch ernähren. Christen, die ihr geistliches Wachstum absichtlich, aber oft nicht so ganz bewusst, zurückhalten. Sie erschaffen sich so einen bequemen geistlichen Kokon um sich drumherum, der ihrer Ansicht nach ausreichend ist. Es sind bestimmte Regeln, Traditionen, Gewohnheiten oder irgendwelche Grenzen, über welche sie nicht einfach hinausgehen wollen. Ja, man hat sich irgend so einen Kokon gemacht und mir ist so bequem. Dies ähnelt eher einer gewöhnlichen Religion, hat aber jedoch praktisch nichts mit wahrem geistlichen Wachstum zu tun. Und sie spüren, dass da was falsch läuft. Sie spüren dieses Unvollsein, diesen Ungleichgewicht. Der Heilige Geist überführt sie, er klopft an die Tür. Aber sie haben weder die Kraft noch den Wunsch, ihre weltlichen Meinungen und Überzeugungen loszulassen. Also sie möchten nicht ihren Kokon verlassen. Hebräer 5, 13 und 14. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Also wer geistliches Milch genießt, er ist unerfahren im Wort Gottes. Denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch die Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Also Vers 13, wer Milch trinkt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Unerfahren bedeutet, dass man es nicht versteht oder kaum versteht, kaum kennt, kaum das Wort Gottes erkennt, die Wahrheiten. Dass man sich nicht damit auskennt. Man stimmt ihm zwar zu, also dem Gotteswort, man streitet nicht, man widerspricht nicht, man kann sogar verbal seinen Nächsten irgendwie belehren oder ermahnen. Aber sobald es um die praktische Anwendung im Leben geht, im eigenen Leben geht, weiß man nicht, wie man es anwenden soll. Und der Mensch erkennt es nicht einmal, dass er im Wort Gottes oder im Wort der Gerechtigkeit unerfahren ist. Vers 14, der geistliche Kleinkind hat seine Sinne nicht geübt, also um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Es hat sich geistlich nicht trainiert. Dieser Mensch möchte sich nicht selbst und seine Taten durch die Bibel betrachten, was ich vorher gesagt habe, also im Voraus, ja, zum Beispiel deine Gedanken, deine Worte, deine Taten. Auf andere, ja, da kann man gerne schauen, was die anderen tun und sie so die Situation beurteilen. Aber warum auf sich selbst? Ich bin ein Gläubiger, ich bin gerettet, ich mache alles richtig. Was gibt es da noch zu hinterfragen? So denken meistens Kleinkinder im Glauben. Ein guter Prediger sagte einmal, jedes geistliche Kleinkind hält sich, ja, wenn nicht für einen geistlichen Riesen, dann aber bestimmt für einen geistlich Weisen, so für den Ältesten. Und ich persönlich füge noch hinzu, je mehr aber ein Mensch geistlich wächst, desto mehr wird ihm bewusst, wie schwach und hilflos er ist, wie stark oder wie sehr er auf den Herrn und sein Wort angewiesen ist. Einmal hat mich ein Glaubensbruder gefragt, was bedeutet es, ein gläubiger Mensch zu sein und im Glauben zum Leben, also um dem Herrn zu gefallen? Und ich sagte ihm mal, im Idealfall sollte man vor jeder Handlung, vor jedem Wort und sogar von jedem Gedanken zuerst den Herrn fragen, ob es ihm gefällt, das, was ich jetzt vorhabe, oder nicht. Also jeder Schritt, jedes Wort oder jedes Gedanke sollte man zuerst durch Gottes Wort geprüft werden. Und wenn dabei nichts Schlimmes rauskommt, dann kann man es in die Tat umsetzen. Worauf er mir geantwortet hat, oh, was für ein Leben ist das denn? Das ist doch eine Qual, wenn ich mein jeder Gedanke durch Gottes Wort prüfen soll. Ja? Er sagt, das ist richtige Qual. Ich habe darauf geantwortet, ja, es ist sehr schwer, es ist sehr anstrengend. Und genau deshalb ist Christus für uns gestorben. Aber dieses unerreichbare Ideal sollte das Ziel und Streben eines jeden gesunden Christen sein. Dieses unerreichbare Ideal, dass man zuerst alles durch Gottes Wort filtert sozusagen, sollte zum Ziel werden für jeden gesunden Christ. Ein geistlich gesunder Christ muss nach einer bestimmten geistlichen Reife in der Lage sein, oder nach der bestimmten Zeit, besser gesagt, in der Lage sein, den Unterschied und die Notwendigkeit von geistlicher Milch und fester Nahrung erkennen. Also man muss den Unterschied zwischen diesen Sachen erkennen, Milch und fester Nahrung, und aber auch die Notwendigkeit von Milch und fester Nahrung. Er muss in der Lage sein, seine eigenen weltlichen Meinungen, Traditionen, Regeln, Gewohnheiten vom vollkommenen Wort Gottes unterscheiden. Er muss in verschiedenen Lebenssituationen zwischen Gut und Böse unterscheiden können, natürlich anhand des Wort Gottes. Er muss sozusagen Gottes Wort in seinen Charakter einweben, ja, so wie вплести auf Russisch. Nicht seinen eigenen Charakter mit Gottes Wort vermischen. Das heißt, er muss seinen Charakter, besser gesagt, durch Gottes Wort langsam ersetzen. Anders ausgedrückt, er muss sich zum Ziel Folgendes setzen. Etwas schwieriger Text. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Es gibt, wenn man Apostelgeschichte liest, es gibt auf den ersten Blick so einen wenig bedeutenden Vers. Also wenn man es liest, man übersieht es einfach, man schenkt da keine Bedeutung. Apostelgeschichte 17,11. Der Apostel Paulus geht von Thessaloniki nach Beröa und dieses Gebiet befindet sich im heutigen Griechenland. Und da steht, diese aber, also die in Beröa, waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort, also was Apostel Paulus denn gesagt hat, mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte, was Apostel Paulus spricht. Und das ist genau das, was einen geistlich reifen und gesunden Christen von einem geistlichen Kleinkind unterscheidet. Sie haben den Apostel Paulus aufgenommen und ihm zugehört. Sie streiten mit ihm nicht, beweisen ihm nicht auch das Gegenteil oder etwas anderes, aber sie glaubten ihm auch einfach nicht so blind, sondern sie nehmen die Schrift, also zu jeder Zeit, was die hatten, Alte Testament, und forschen sie sorgfältig, gründlich und mit aller Hingabe, um zu prüfen, ob es auch so ist, was Apostel Paulus ihnen erzählt. Hier sind die Hauptmerkmale eines reifen, wachsamen und nüchternen Christen. Also du hast irgendwas oder irgendein Evangelium von jemandem gehört. Sei es jetzt Gottes Wort oder sei es irgendwas anderes. Aber du bist kein großer Theologe oder Gelehrter, um sofort zu erkennen, worum es geht. Aber wir haben das absolute, gottgegebene Wort Gottes und den Heiligen Geist, die uns bei allem, was wir mit allem Fleiß tun, also nicht irgendwie oberflächlich, nicht schnell, ja, sondern richtig mit vollem Einsatz, die Wahrheiten offenbaren werden, dass jeder einzelne Gläubige im Moment braucht. Und ich habe mich so etwas kompliziert geäußert. Also der Heilige Geist und die Schrift, die werden jedem Menschen das offenbaren, was wir im Moment brauchen. Die werden uns nicht offenbaren, was wir wollen oder noch irgendwas, sondern was jeder Gläubige im Moment braucht. Warum habe ich mich so ausgedrückt? Weil es ist sehr oft so, nicht immer, aber sehr oft, dass zum Beispiel ein Mensch, ein gläubiger Mensch, sagen wir mal so, geistlich in der Grundschule steckt, ja, zweite, dritte, fünfte Klasse besucht, aber geistliche Wahrheiten kennen will, welche im Uni gelehrt werden oder welche sozusagen der Gott im Uni offenbart. Und wenn man dann keine Antwort erhält, ja, vom Gott, dann ist man oft verbittert, enttäuscht und murrt gegen Gott. Ja. Also unser Ich will ist dann, prägt dann uns. Ich möchte mich an jeden wenden, der möglicherweise dieses Unwohlsein, dieses Ungleichgewicht in seinem Leben spürt, der sich vielleicht als Kleinkind im Glauben erkennt. An diejenigen, die niedergeschlagen sind, sich vielleicht in Verzweiflung befinden, möglicherweise in Ärger oder in Bitterkeit. An diejenigen, die tief im Inneren fühlen, dass etwas nicht richtig läuft, wie es laufen soll. An die, welche sich vielleicht in einem Kokon oder sogar in einer religiösen Sackgasse befinden, welche ihnen nicht erlaubt, sich von fester geistlicher Nahrung zu ernähren, welche auch ihnen nicht erlaubt, vollständig zu wachsen und sich zu verwandeln in das Bild unseres Herrn Jesus Christus. Und ich möchte abschließen mit einem Vers aus 2. Korinther, Kapitel 10, Verse 3 bis 5. 2. Korinther 10, Verse 3 bis 5. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Geschwister, es gibt keinen Kokon oder keine Vorlage, die vor Jesus Christus und seinem Wort standhalten kann. Es gibt keinen Charakter, den Jesus Christus nicht verwandeln kann. Und es gibt kein geistliches Kleinkind, das Jesus Christus nicht wachsen lassen kann. Amen. Wir beten.